Hey, ich bin's, die Kollegin KI. Und bevor wir starten, in der Folge geht es um KI in der Psychotherapie und wir sprechen auch über Suizid. Wenn das für euch belastend ist, achtet auf euch und denkt daran, Hilfe ist immer da, wenn man sie braucht. Jetzt geht's los.
Neuer Dienstag, neue Folge Kollegin KI. Herzlich willkommen. Wir sprechen diese Woche über KI in der Psychotherapie. Psychotherapie, kennt ihr, das, was viele wollen und keiner bekommt? Ich weiß, ich habe Perplexity mal gefragt, also ein paar Fakten zum Thema Psychotherapie. Und in der Regel warten Leute über ein halbes Jahr, zumindest in Berlin, auf einen Psychotherapieplatz. Das heißt, da gibt es ganz offenbar einen Mangel. Auf der anderen Seite ist auch für Berlin eine Abdeckung von über 120% an Psychotherapiepraxen vorgesehen, laut Kassenärztlicher Vereinigung. Also irgendwas scheint da nicht ganz zu stimmen, beziehungsweise scheint es da Probleme zu geben. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Diskussionen darüber, wie kann KI eigentlich in der Psychotherapie helfen? Und da gibt es eine ganze Menge Meinungen zu und wir wollen heute mal eine Expertin dazu befragen. Ich habe heute hier Professorin Christiane Eichenberg. Sie ist die Leiterin des Instituts für Psychosomatik an der Sigmund Freud Uni Wien. Und sie hat gerade ein Buch geschrieben. Und zwar heißt es KI und Psychotherapie. Ich bin Max Montenke, ihr hört Kollegin KI. Gehen wir rein. Hallo, Frau Professorin Eichenberg.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Schön, dass Sie da sind. So, kann ich mit ChatGPT jetzt hier meine Probleme besprechen und mir die Psychotherapie sparen?
Sagen wir mal so, wir müssen Chancen und Risiken differenziert sehen, wenn wir generative KI und psychische Störungen und Hilfsmöglichkeiten besprechen wollen. Also KI eröffnet erstmal vielfältige Chancen für die Psychotherapie, wenn wir erstmal die positive Seite beleuchten. Ja, sie ermöglicht personalisiertes Matching passender Therapieformen, adaptive Interventionen während der Behandlung, Früherkennung von Krisen, Vorhersagen von Therapieerfolgen und eine skalierbare Versorgung, insbesondere eben für Patienten, die eingeschränkten Zugang zur Therapie haben.
Das sind ja jetzt erstmal Punkte, die Sie aufgezählt haben, die eher so die Psychotherapie, ich sag mal, Verwaltung und Organisation betreffen. Ich rede ja jetzt, habe jetzt eher gefragt, kann ChatGPT mein Therapeut oder meine Therapeutin sein?
Es kann unterstützen, ja, aber wir müssen natürlich differenzieren, dass ChatGPT zwar empathisch formulierte Antworten gibt, aber natürlich keine echte Beziehung an bieten kann. Wir wissen aber eben aus der Psychotherapieforschung, dass Psychotherapie vor allen Dingen wirkt aufgrund der therapeutischen Beziehung. Und das ist eben so, dass natürlich KI-Bots sehr verführerisch sind, auch unterstützen können. Sie sind permanent verfügbar, sie geben keine wahrgenommene Bewertung, es gibt eine unmittelbare Reaktion und das 24/7. Allerdings ist es eben so, dass es auch eine Illusion des Verstandenwerdens suggeriert, ja, ohne reale Bindung. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist denn eigentlich problematisch an der Illusion von Verstandenwerden ohne reale Bindung? Ja, gibt es mehrere Aspekte. Das eine ist bindungstheoretisch. Wir wissen, dass psychische Stabilisierung durch Gegenseitigkeit entsteht. Verlässlichkeit und Verantwortungsübernahme. Eine KI aktiviert zwar Bindungssignale, kann aber keine reziproke Beziehung eingehen. Ja, das heißt, verstanden werden bedeutet auf einer existenziellen Ebene auch von einem anderen Bewusstsein erkannt zu werden, dass ich in dessen innerer Welt präsent bin, ja, und meine Existenz für den anderen Bedeutung hat, existenzielle Bedeutung hat, ja. Und es ist aber so, dass KI Intersubjektivität simuliert, ja, aber eben nicht letztendlich anbietet.
Jetzt ist das natürlich auf der theoretischen Ebene so, okay, klar, das sind Nullen und Einsen. Das sind Wahrscheinlichkeitsvorhersagen, die da kommen vom Bot. Der Bot wird jetzt keine menschliche Beziehung in irgendeiner Form zu mir aufnehmen. Aber es gibt ja Studien, ich glaube, eine frühe Studie, die hat ja gezeigt, der Versuchsaufbau war folgender, dass Leute chatten sollten mit PsychotherapeutInnen und man hat 50% wirkliche TherapeutInnen genommen, 50% einfach einen Chatbot. Und man sollte dann als Proband irgendwie mit denen schreiben und sollte am Ende gucken, habe ich denn hier mit einem Menschen geschrieben oder mit einem Chatbot? Und die Verteilung war normal. Es war eine Normalverteilung. Am Ende konnte niemand wirklich vorhersagen, war das jetzt ein Mensch oder war das eine KI? Also es ist ja für den Probanden am Ende gar nicht mehr, zumindest in diesem Experiment, ja, gar nicht mehr möglich zu unterscheiden, ist da jetzt ein echter Mensch oder ist eine KI da? Und gegebenenfalls hilft die KI genauso gut wie ein Mensch. Also ist die KI der bessere Psychotherapeut, bessere Psychotherapeutin?
Wir kennen ja auch den Turing-Test und heute stellt sich eben auch der umgekehrte Turing-Test. Eben die Frage, ob Menschen erkennen können, spreche ich denn jetzt mit einem Mensch oder mit einer Maschine? Und aus der Online-Beratung kennen wir das eben auch schon, dass ratsuchende Fragen, ja, spreche ich jetzt mit einem Bot oder ist da ein Mensch? Und das ist gar nicht so einfach rauszufinden, ob es so ist. Ja. Sie haben recht, ja. Also es gibt Studien, die sogenannte Terabot-Studie, da hat man eben die Menschen eben 4 oder 8 Wochen mit einem Chatbot sprechen lassen und das verglichen. Und wir haben gemerkt, dass es zu einer Reduktion von depressiven Symptomen und Angstsymptomen kommt, ja, wenn die Patientinnen und Patienten mit dem Bot sprechen. Es ist aber erstens so, ja, dass das für komplexere Störungsbilder nicht untersucht wurde. Was ist, wenn jemand komorbid erkrankt ist, wenn jemand Persönlichkeitsstörungen hat? Und was auch so ist, wir kennen keine Langzeitwirkung. Ja, wir wollen ja sozusagen immer, dass die Befunde stabil sind. Wenn ich aber nur davon profitiere, indem ich mich ständig, sagen wir mal, salopp gesagt, von dem Bot beruhigen lasse, ja, bis zum nächsten oder übernächsten Tag, aber sozusagen nicht selber lerne, mich selber zu regulieren, ja, meine Emotionen kennenzulernen, ja, dass eben Selbstreifungsprozesse initiiert werden, dann ist das, was der Chatbot leistet, wertvoll, ja, aber auch nur begrenzt.
Okay, verstehe. Also kein Ersatz für den Menschen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus vielleicht eine erste Hilfe oder zumindest etwas, was erstmal weiterhelfen kann durch Beruhigung, durch Verfügbarkeit, schnelle Antworten und so weiter. Die Frage ist natürlich dann, inwiefern das datenschutzrechtlich auch alles gut ist. Ja, laut anderer Studie benutzen wohl 1 Million Menschen KI, also ChatGPT in dem Fall, für hochsensible persönliche Probleme, was dann durchaus auch teilweise zu Abhängigkeitssymptomen führt. Ja, dass sich immer mehr Menschen auch von KI abhängig fühlen, weil sie tatsächlich Chatty oder wie auch immer man dann auch Spitznamen findet für im Grunde das Zahlenwirrwarr, mit dem man sich dann unterhält, tatsächlich irgendwie Gefühle dafür entwickeln. Ist das was Sie auch beobachten?
Ja, also es ist natürlich, wir kennen das schon aus früheren Phänomenen, digitale Phänomene aus dem Bereich von Social Media, ja. Und insofern ist erwartbar, dass sich ähnliche Effekte auch bei der Nutzung von generativer KI zeigen. Wir wissen nämlich, dass frühere digitale Interventionen, wie eben soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram, ebenfalls rasch zu Räumen der Selbstoffenbarung wurden, ja. Wir nennen das auch Online-Disinhibition-Effekt, ja. Also die Menschen öffnen sich online schneller. Auch in der Beratung, in der Therapie, aus dem Online-Dating kennen wir es auch. Das heißt, Menschen öffnen sich digitalen Systemen gegenüber schneller als im direkten Kontakt. Das gilt natürlich besonders bei Scham, Stigmatisierung oder Angst vor Zurückweisung. Jetzt ist es natürlich so, dass die permanente Verfügbarkeit, keine wahrgenommene Bewertung, ja, von den KI-Bots für Menschen, die sehr belastet sind, Depressionen, Angststörungen bis hin zu Suizidgedanken, hochattraktive Eigenschaften sind. Und wir wissen auch aus Studien zur Digital Mental Health Tools, dass insbesondere vulnerable Gruppen niederschwellig anonyme Angebote stark nutzen. Es wird aber dann natürlich problematisch, weil es auch bindungstheoretisch eingeschränkt ist, was eine KI bieten kann, wenn KI die primäre Bezugsperson wird, ja, wenn soziale Isolation verstärkt wird oder wenn suizidale Krisen nicht ausreichend erkannt oder adressiert werden.
Oder sogar befeuert werden. Ja, es gibt ja durchaus auch tragische Beispiele, in denen KI zum Suizid beigetragen hat, in dem tatsächlich auch dazu ermutigt wurde oder gewisse Methoden auch mitgegeben wurden, wie man Suizid begehen kann. Also das sind ja Fälle, die tatsächlich auch vorhanden sind. Oder eben vielleicht eine andere Perspektive, dass es gewisse KI-Systeme gibt, die gezielt als KI-Freund agieren. Ja, das ist tatsächlich deren einzige Daseinsberechtigung und dass dadurch dann auch entsprechend vor allem Jugendliche, Kinder und Jugendliche oder wie Sie sagen, auch vulnerable Gruppen, sag ich mal, was den psychischen Zustand dann verschlimmert durch KI. Also KI ist hier durchaus nicht das Allheilmittel, das wollen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal feststellen, sondern Sie sagen richtig, ist natürlich für vulnerable Gruppen durchaus auch eine Gefahr.
Ja, genau. Also wir kennen natürlich die ganz drastischen Fälle, ja, und auch für alle anderen Störungsbilder ist theoretisch denkbar, dass Störungen sich verstärken, Symptome aggravieren, ja, also Zwangsstörungen. Das kann natürlich sein, dass für jede Entscheidung, für jede Handlung die KI konsultiert wird und selber sozusagen überhaupt nicht mehr frei agiert wird. Dasselbe ist aber auch für Menschen mit Körperbildstörungen, ja, also soziale Vergleichsprozesse oder letztendlich eben auch Abhängigkeit, dass eben die übermäßige Nutzung zum Problem wird. Aber da haben die Anbieter eben auch eine Verantwortung, ja, weil wir eben aus der Mensch-Technik-Forschung wissen, dass Menschen technischen Systemen automatisch soziale Eigenschaften zuschreiben. Das heißt, selbst wenn Nutzer wissen, dass sie mit einer KI sprechen, reagieren sie emotional wie in einer Interaktion mit einer Person. Und daraus ergeben sich natürlich auch Verantwortungsebenen für die Anbieter. Ja, also zum Beispiel eine Transparenz über die Nicht-Personalität der KI oder, was Sie eben angesprochen haben, ein solides Risikomanagement. Ne? Also, dass eben suizidale Sprache erkannt wird. Also da haben die Anbieter eben auch eine Verantwortung.
Ja, da gibt's diesen schönen Spruch. Ich glaube, ich hatte ihn in einer anderen Folge auch schon erwähnt, aber von wegen KI ist gar nicht so beliebt, weil die Antworten so gut sind, sondern weil wir Menschen dazu neigen, Gesichter in Toastbroten zu sehen. Also, wir versuchen alles im Grunde zu vermenschlichen und es ist, als soziale Wesen sind wir darauf getrimmt, andere soziale Eigenschaften irgendwo drin zu erkennen. Und deshalb ist KI dann natürlich verlockend, weil dadurch, dass das Ganze dann schreibt wie ein Mensch, klingt wie ein Mensch, uns relativ schnell auch persönlich anspricht, denken wir, okay, das scheint ja irgendwie eine Persönlichkeit zu sein. Und so tricksen wir uns vielleicht auch selbst ein bisschen aus. Ja. Aber sprechen wir vielleicht mal über Ihr Buch, beziehungsweise über die Psychotherapie und wie KI in der Psychotherapie eigentlich helfen kann, beziehungsweise wo sie zum Einsatz kommt. Sie hatten jetzt am Anfang schon ein paar Sachen aufgezählt. Wollen wir vielleicht erstmal gucken, seit wann wird denn KI eigentlich in der Psychotherapie genutzt? Gab es da auch den ChatGPT-Moment, wie wir das hier in der Wirtschaft kannten und vielleicht auch in der Gesellschaft generell? Oder gibt es da andere Startpunkte?
Also ich würde sagen, die Idee, Computer in therapeutische Prozesse einzubinden, reicht bis in die 60er Jahre zurück. Ja? Sie kennen wahrscheinlich das Programm ELISA, ja, das 1966 von Joseph Weizenbaum am MIT entwickelt wurde. Also ELISA simulierte eine klientenzentrierte Gesprächsführung nach Carl Rogers, in dem es eben Nutzereingaben spiegelte und in Form offener Antworten zurückgab. Technisch war das System keine KI, sondern rein regelbasiert, ne? Und verfügte weder über ein Sprachverständnis noch über Lernfähigkeiten. Doch Nutzerinnen und Nutzer berichteten, dass sie sich verstanden fühlten. Ja? Sogar die Sekretärin, die Anekdote finde ich ganz nett, die Sekretärin von Weizenbaum bat ihn, aus dem Raum zu gehen, weil sie jetzt gerade intime Gespräche über ihre Probleme mit ELISA führte. Aber diese Reaktion, die Weizenbaum eben auch gar nicht erwartet hat, führten zu einer deutlichen Warnung. Er sah die Gefahr, dass Effizienzüberlegungen menschliche Beziehungen verdrängen könnten. Und diese Warnung ist sozusagen heute aktueller denn je. Also das sind die Anfänge. Danach folgten viele digitale Tools, ja, dann auch ein wesentlicher Meilenstein, dass das Videosetting in der Psychotherapie anerkannt wird. Seit Corona, ja, hat es da einen deutlichen Digitalisierungsschub gegeben. Ja, und das ist zwar keine KI im engeren Sinne, stellt aber auch einen entscheidenden Schritt der Digitalisierung im Bereich der Psychotherapie dar, weil es das Setting verändert, die Beziehungsgestaltung verändert, ja, nonverbale Reaktionen sind sehr eingeschränkt. Aber es hat auch die Zugänglichkeit und Versorgungsstrukturen erweitert. Ja? So, jetzt, wann spricht man denn im engeren Sinne von künstlicher Intelligenz? Und das würde ich sagen, ist seit etwa 10 Jahren, ja, dass man sich eben auch mit maschinellem Lernen und NLP beschäftigt, ja, und damit verschiebt sich dann eben auch der Fokus zu starren Programmen, die es vorher auch schon gab, internetbasierte Interventionsprogramme, die aber nur auf Algorithmen basierten, hin eben zu den heutigen lernenden datenbasierten Modellen. So ist es. Ungefähr der historische Abriss.
Ganz kurz, NLP ist Natural Language Processing. Ja, also das, genau. Also, dass KI im Grunde Sprache wiedergeben kann, natürlich wiedergeben kann. Nur einmal erklärt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Abkürzung hier vielleicht nicht kennen. Ansonsten könnt ihr natürlich einmal aus dem Off an euch alle, könnt ihr den Chatbot auch einfach öffnen. Den findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr hier die Folge hört und irgendwie auf Fragen stoßt und sagt, das habe ich gerade nicht verstanden, dann fragt einfach den Chatbot. Der kann euch zumindest bei zwei Fragen zu dieser Folge helfen. Ob euch psychologische Hilfe geben kann, das werden wir jetzt hier im Laufe des Gesprächs hoffentlich noch klären. Nein, auf jeden Fall sehr spannend, dass KI offenbar nichts Neues ist. Natürlich auch Digitalisierung spielt eine Rolle, auch in Arztbesuchen. Ja, Telemedizin haben wir im Grunde auch zu Corona bekommen. Wird jetzt, glaube ich, ja wieder abgeschafft, wenn mich nicht alles täuscht, weil die Leute zu viel blau machen. Mal gucken, wie sich das auf die Psychotherapie auswirkt. Wo liegen denn da die konkreten Chancen darüber hinaus? Also, dass wir mit Digitalisierung gewisse Dinge streamlinen können, dass wir bessere Prozesse einführen können, Erreichbarkeiten schaffen können. Okay, alles schön gut. Aber wo liegen denn die Chancen konkret in der Psychotherapie? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin, wo kommt denn KI da im Gespräch dann zum Einsatz?
Stichwort personalisierte Psychotherapie, ja, ist sicherlich gewinnt sicherlich durch KI an Bedeutung, eben weil KI große multidimensionale Datensätze analysieren kann, Muster erkennen kann, die der menschlichen Wahrnehmung so entgehen, weil es eben so vielschichtig ist, ja. Und so lassen sich zum Beispiel Therapieentscheidungen vor Behandlungsbeginn passgenau treffen. Es gibt Modelle wie der Personalized Advantage Index, der prognostiziert, welche Therapieform für eine Person am erfolgversprechendsten ist. Das heißt, es ist ein Verfahren, das für jede Person einen individuellen Vorteilsscore berechnet, ja, anhand mehrerer Prädiktoren wie Symptomschwere, Alter, Krankheitsverlauf, Therapievorerfahrungen, ja,
okay.
Und dann eben prüft, welche Therapieform, es gibt Verhaltenstherapie, systemische Therapie, psychodynamische Verfahren, und wir wissen heute aus Studien, dass so eine Zuweisung durch so ein KI-Modell mit signifikant besseren Therapieergebnissen einhergehen kann. Und das ist ja schon ein Riesenfortschritt. Sie müssen nicht mehr richtig ausprobieren, ja, was passt zu Ihnen besser, sondern es wird prognostiziert. Dasselbe ist auch, dass Therapieerfolge gut vorhergesagt werden kann. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die analysierte über 6000 Fälle internetbasierter Verhaltenstherapien, und bereits nach 4 Wochen konnten die Modelle mit über 98% Genauigkeit vorhersagen, ob eine klinisch relevante Symptomverbesserung eintreten würde oder nicht.
Krass, sind wir Menschen so berechenbar?
Anscheinend. Ja, aber es geht aber noch weiter. Ja, also man kann auch während der Therapie KI-Interventionen setzen, die adaptiv und kontextsensitiv sind. Das heißt, es gibt Tools, die sogenannten Just-in-Time Adaptive Interventions, abgekürzt GTIs, ja, die Symptome analysieren, Verhalten, situative Faktoren mit einbeziehen und dann ihnen konkret Interventionen in einer bestimmten Situation vorschlagen. Wir haben das schon mit KI-unterstützten Robotern gemacht, die in der häuslichen Umgebung von älteren Menschen waren und die denen gezielte Interventionen gegeben haben, aufgrund ihrer Stimmungslage, Bewegungsdaten. Ja, haben sie zum Beispiel eine Anregung gegeben, jetzt eine kleine Gymnastikübung zu machen. Und genauso gibt es das eben auch im Psychotherapiebereich, wenn die KI sozusagen durch Sensoren trackt, das Angstlevel steigt, wird beispielsweise eine Atemübung vorgeschlagen. Ja.
Ah, okay.
Also Sie sehen, die Palette ist breit. Wir haben eben auch über Nachteile gesprochen. KI in der Früherkennung oder ganz feine Veränderungen in der Stimmung oder in physiologischen Daten werden so frühzeitig erkannt, das kriegt der Therapeut gar nicht mit.
Kurze Werbeunterbrechung.
Leute, falls ihr es noch nicht dick und fett im Kalender angestrichen habt, am 5. und 6. Mai dieses Jahres findet wieder das OMR-Festival in Hamburg statt. Ihr kennt es, es ist eines der größten Digital- und Online-Marketing-Happenings in Europa. Über 800 SpeakerInnen und über 1000 Aussteller werden vor Ort sein. Und weil ich mittlerweile einen relativ guten Draht zu den Veranstaltern habe, habe ich Rabattcodes für euch. Yeah! Mit dem Code KI100 bekommt ihr 100 Euro netto auf eure Tickets erlassen. Bis zum 28. Februar könnt ihr den Code einlösen. Ist natürlich nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen. Und dann könnt ihr für 100 Euro weniger auf das OMR-Festival gehen. Zusätzlich bin ich auch vor Ort an beiden Tagen und ich habe mir was überlegt. Und zwar möchte ich eine kleine Guided Tour anbieten. Bedeutet, ich schaue mir im Vorfeld mal an, wer von den 1000 Ausstellern eigentlich für mich so ein bisschen das spannendste im Bereich KI darstellt. Und dann werde ich euch, wenn ihr wollt, ihr müsst natürlich nicht, aber wenn ihr wollt, werde ich euch gerne mitnehmen und euch einmal durch die Aussteller führen. Wir können dann da ein bisschen mit den Leuten über KI reden, Hände schütteln und so weiter und so fort. Würde mich sehr freuen. Also wie gesagt, mit dem Code KI100 bis zum 28. Februar noch auf tickets.omr.com/festival 100 Euro aufs Ticket sparen und wenn ihr mögt, mit mir zusammen über das OMR-Festival laufen.
Werbung Ende.
Das heißt konkret, meine Apple Watch irgendwie, wenn ich jetzt eine hätte, würde sagen so, oh, dein Puls ist irgendwie in der letzten Woche 5% höher gewesen als in den letzten 10 Jahren.
Stimmanalysen vor allen Dingen.
Oh, okay.
Ja, können Sie ganz gut depressive Episoden vorhersagen. Ja, das bestimmte Wörter, die Tonlage ist anders, wird weniger beispielsweise das Pronomen ich verwendet. Ja, und das erlaubt natürlich auch noch, bevor Symptome klinisch auffällig werden, Interventionen zu setzen und damit Rückfallrisiken zu reduzieren.
Spannend, wie vielseitig die Einsatzmöglichkeiten ist. Also das ist tatsächlich ziemlich cool, wusste ich jetzt nicht. Was bringt das am Ende den Patienten und Patientinnen? Was bringt das denjenigen, die jetzt auf dem Therapieplatz warten? Wird sich da die Versorgungslage dadurch bessern, weil möglicherweise schneller Therapieerfolge erzielt werden, wenn man schneller als Therapeutin auch weiß, was hier eigentlich Sache ist und dann gezielt therapieren kann?
Ja, natürlich werden Therapeuten auch von Routineaufgaben entlastet, ja, und haben sozusagen dann auch mehr Potenzial, mehr Patienten und Patientinnen zu behandeln. Und natürlich ist der Vorteil Skalierbarkeit. Ja, also wir wissen, dass digitale KI-Tools eben viele Menschen gleichzeitig unabhängig von Ort und Zeit begleiten und unterstützen können. Und das ist ja, was Sie eingangs sagten, gerade in Zeiten, wo es eben immer noch Unterversorgung gibt, ein ganz großer Aspekt. Eben wenn Sie, solange Sie sozusagen auf einen Therapieplatz warten, eben durch entsprechende digitale Tools unterstützt werden.
Jetzt ist das Versorgungsproblem, was Sie gerade ansprechen, ist ja auch ein bisschen damit begründet, dass es viel zu wenig TherapeutInnen gibt. Die Ausbildung ist echt hart. Also ich habe so ein paar Freunde, die das gemacht haben, die dann irgendwie nach dem Psychologiestudium nochmal die therapeutische Ausbildung machen, einen Appel und ein Ei verdienen, aber wirklich 60, 80 Stunden die Woche arbeiten. Es ist wirklich, wirklich hart.
Ja.
Und kann KI in der Ausbildung da nicht auch helfen? Ich glaube, Sie haben in Ihrem Buch ja auch über KI in der Psychotherapeutenausbildung gesprochen. Können Sie da nochmal sagen, wo wir da vielleicht ansetzen können?
Ja, ich denke in jedem Fall, dass die Psychotherapieausbildung auch zunehmend von digitalen Technologien profitiert, wobei der Fokus auf der Unterstützung zwischenmenschlicher Kompetenzen liegt und nicht auf deren Ersatz. Also es gibt zum Beispiel VR-Simulationen, also Virtual Reality, bietet eben immersive, kontrollierte Übungsräume, in denen Studierende therapeutische Techniken einüben können und das risikolos. Ja, stellen Sie sich vor, Sie haben suizidalen Patienten vor sich. Ja, da ist schon wichtig, dass Sie wissen, was Sie tun. Ja, und dann, wenn man das natürlich in einem geschützten Raum üben kann, ohne das Risiko, dass Fehler zu Folgen führen oder dass Sie auch die Perspektive von Patientinnen einnehmen können, also eben auch erleben können, wie fühlt sich eine Phobie oder eine Angststörung an, indem sie das eben auch simuliert bekommen. Dadurch wird klinische Empathie und diagnostische Fähigkeiten zum Beispiel gefördert. ChatGPT-Trainings ermöglichen aber auch interaktive Patientinnen-Simulationen, geben adaptives Feedback. Ja, also es gibt auch, wie gesagt, Studien, da wurden eben Berater mal mit, mal ohne ChatGPT, wurden die Antworten verbessert. Ja, und man hat eben herausgefunden, hilft das auch den Klienten, die verbesserten Antworten? Ja, es hat beiden Seiten geholfen. Die Beratenden und Berater fühlen sich sicherer, indem eben KI unterstützt, die Antworten sozusagen wie so ein Supervisor, nochmal gegenzuchecken. Und es gibt natürlich adaptive Lernplattformen, die Lerninhalte dynamisch an den Fortschritten der angehenden Psychotherapeuten anpassen. Wichtig ist aber eben auch, dass Technologien Effizienz und Qualität der Ausbildung steigern, wobei es aber wichtig ist, dass solche Systeme eben, wie bei jeder Nutzung, transparent sind, ethisch eingebettet, kritisch überprüft und insofern eben auch nicht die Ausbildungsleiterin oder Supervisoren und Dozenten ersetzen, sondern das ist dann ein Baustein in einem hybriden Ausbildungsmodell.
Finde ich spannend, da habe ich eine Parallele zu. Ich war jetzt letztes Jahr war ich auf der Zukunft Personal, ist eine große HR-Messe in Köln und da habe ich einen KI-Anbieter gesehen, der ähnlich, sag ich mal, Gesprächssituationen simuliert. Und zwar mit angehenden PersonalerInnen, die beispielsweise Kündigungsgespräche führen sollen oder wo es dann um Gehaltsverhandlungen auch geht, dass man das üben kann. Ganz spannende Sache, weil ja im Grunde moderne KI-Systeme, Large Language Models, relativ gut menschliche Gespräche nachahmen können und dann kann man da verschiedene Schwierigkeitsstufen eingeben, kann sagen, hey, du bist jetzt irgendwie jemand, der ganz hartnäckig ist und mehr Gehalt möchte oder du bist jemand, der möglicherweise gar nicht gut auf seine Kündigung reagiert und dann setzt man die HR da im Grunde in diesen Raum beziehungsweise mit der Brille auf und dann sprechen die mit der KI und versuchen, sich erstmal auf diese Situation einzulassen. Das finde ich eine ganz spannende Sache, dass das tatsächlich funktioniert, sowohl in der Wirtschaft als jetzt natürlich auch in der Medizin. Ja, also es ist ja nicht auf Psychotherapie begrenzt, sondern damit könnten ja durchaus auch Ärztinnen und Ärzte ihre Sozialkompetenzen ein bisschen verbessern.
Unbedingt. Gesprächsführung trainieren, genau.
Ja. Sehr spannend. Also, es gibt eine ganze Menge Anknüpfungspunkte von KI in der Psychotherapie. Wie ist denn das mit den ganzen Apps, die es jetzt gibt? Terabot hatten Sie schon angesprochen, ploppen ja eine ganze Menge medizinische Angebote oder vielleicht auch teilweise, sag ich mal, dubiose medizinische Angebote auf, die vermutlich helfen sollen gegen Einsamkeit, gegen Depression, gegen ADHS. Gibt es ganz viele, die mir immer wieder irgendwie angezeigt werden. Was sagen Sie dazu? Sollte man sich diese Apps mal irgendwie angucken? Kann man die getrost runterladen oder sollte man da eher vorsichtig sein und doch eher die 116, 117 wählen und sich gegebenenfalls einen Therapieplatz geben lassen?
Ja, das Problem ist natürlich wie bei allen Internetinformationen, dass es da keine einheitliche Regulierung gibt. Ja, es kann jeder seine App sozusagen in die App Store stellen. Und wir wissen halt nicht, ist die letztendlich wissenschaftlich geprüft, basiert die auf Evidenzen. Insofern braucht eben auch die Integration von KI im psychotherapeutischen Bereich, im Rahmen psychischer Störungen, ethische Verantwortung und auch rechtliche Rahmenbedingungen. Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, was hat es für Auswirkungen, wenn Menschen Abhängigkeiten entwickeln von entsprechenden Tools. Was passiert, wenn eben die Bindung so stark ist, dass sich junge Menschen eben suizidieren und die KI kriegt es nicht mit oder unterstützt es sogar noch? Ja, Sie kennen den einen Fall von dem jungen Amerikaner, der sich letztendlich suizidiert hat, dass der KI mitgeteilt hat und er sagte dann, ich habe aber Angst, den letzten Schritt zu tun, und die KI sagt, Ängste sind dazu da, sie zu überwinden. Das stimmt in 99% der Fälle, aber nicht, wenn sie Angst haben, sich umzubringen. Ja. Also insofern brauchen wir hier auch Regulative. Wichtig ist, dass KI-Systeme selbst keine Rechtspersönlichkeit besitzen und daher nicht haften können. Ja?
Ja.
Das ist sehr wichtig. Anbieter und Entwickler haften für fehlerhafte Programmierungen oder fehlende Updates oder Verstöße gegen regulatorische Vorgaben. Aber wenn das zum Beispiel der Therapeut anwendet, ja, bleibt der verantwortlich für klinische Entscheidungen. Das ist auch eben ganz wichtig. Ja, es gibt eben zum Glück, und da ist die EU eben auch ein Vorreiter, den EU AI Act, wo eben so ein Rechtsrahmen geschaffen wurde. Ja?
Ja.
Und KI-Systeme im Bereich der psychotherapeutischen Versorgung werden als Hochrisikosysteme klassifiziert, wo es besonders strenge Anforderungen gibt. Ja?
Ja,
und die Frage ist eben, sind die Apps, halten die sich an die Auflagen, die eben an solche Hochrisikosysteme eben auch gestellt werden?
Fraglich.
Sehr fraglich. Also deswegen, das ist eher riskant. Man soll schon sehen, sind die entsprechenden Apps zertifiziert? Werden die von Berufsverbänden, werden die von Krankenkassen unterstützt beispielsweise? Ja, es gibt die sogenannten DiGA, digitale Gesundheitsanwendungen.
Genau.
Und die sind eben auch im Internet gelistet. Und da können wir davon ausgehen, dass die eben wissenschaftlich überprüft oder zumindest in der Phase der wissenschaftlichen Überprüfung sich befinden. Also solche Angebote sind immer zu bevorzugen.
Also wenn wir jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die sagen, sie spielen mit dem Gedanken, therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, haben aber irgendwie keinen Platz bekommen, Wartezeit dauert zu lang und die suchen jetzt im Grunde nach Apps, gibt es da Listen? Ja, die Krankenkassen haben diese DiGA-Listen, die sind öffentlich, die kann man googeln, und kann schauen, was wird hier tatsächlich von der Krankenkasse unterstützt.
Und es wird sogar bezahlt. Also das heißt, sie müssen dann ein Rezept sich vom Hausarzt holen beispielsweise und dann wird das eben auch finanziert und sie wissen, es ist wissenschaftlich geprüft. Und das gibt es zu immer mehr Störungsbereichen entsprechende Tools.
Ohnehin ist das vielleicht auch nochmal ein Tipp, den wir so zum Abschluss geben können. Oder was heißt Tipp? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, an Therapieplätze zu kommen. Und wenn ihr das jetzt hier gerade hört, weil ihr möglicherweise irgendwie gesucht habt, KI und Psychotherapie oder weil euch fürs Thema interessiert oder weil ihr halt gerade auf einer elendig langen Warteliste steht. Es gibt zwar nicht dieses pauschale Recht auf einen Therapieplatz, aber ihr habt einen Anspruch auf Psychotherapie, wenn ihr tatsächlich Psychotherapie benötigt. Und es gibt diese dieses sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Ja, das ist so ein kleiner Hack, wenn man so möchte. Führt nicht hundertprozentig zum Erfolg, aber wenn ihr nachweislich so ein paar Therapiepraxen in eurer Umgebung angeschrieben habt und die sagen, nee, Wartezeit ist irgendwie lang, wir nehmen eh gar keine neuen PatientInnen auf oder ihr wartet mindestens ein halbes Jahr, dann könnt ihr das damit nachweisen, dass die Versorgungslage nicht entsprechend gewährleistet ist. Und damit könnt ihr dann das sogenannte Kostenerstattungsverfahren bei der Krankenkasse einreichen. Bedeutet, wenn das durchgeht, um es mal kurz zu erklären, habt ihr dann die Möglichkeit, auch in private Hände zu gehen. Also zu Therapeutinnen und Therapeuten, die keinen kassenärztlichen Sitz haben. Und da sind in der Regel auch eher Termine verfügbar. Also das vielleicht so am Ende.
Sehr gut.
Ja, als kleinen Hinweis, wenn ihr, also ich kenne durchaus eine ganze Menge Leute in Berlin auch, die sagen, boah, ich würde gerne, aber es ist so ein Hassel. Man wartet eh, man kriegt eh keinen Platz, bevor ihr euch an irgendwelche dubiosen Apps wendet oder gar einfach an den Free-Account ChatGPT und euch euer Herz ausschüttet, sprecht vielleicht wirklich erstmal mit dem Hausarzt, lasst euch da eine Überweisung geben, ruft bei der 116 117 an, ja, die können euch vermitteln und dann gibt es wirklich Wege, wie euch geholfen werden kann. Die ganzen Hinweise könnt ihr natürlich auch nochmal im Bot nachlesen bzw. nachfragen. Ansonsten KI und Psychotherapie, ihr Buch. Für wen ist das Buch? Sollten das auch Leute lesen, die selbst einfach auf der Suche nach Therapieplätzen sind oder lesen wollen, wie sie sich mit KI möglicherweise selbst therapieren können? Wer ist die Zielgruppe? Und was erwarten Sie? Oder können Sie das Buch vielleicht mal zusammenfassen?
Ja, also wir beschäftigen uns sozusagen entlang der verschiedenen Bereiche der Psychotherapie mit Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Insofern richtet es sich an Fachkolleginnen und Fachkollegen, an Studierende, okay, an Ausbildungskandidaten, mhm, an Berater, ja. Also das heißt, auf der einen Seite beleuchten wir die Chancen eben für, wie ich eben gesagt habe, Möglichkeiten, personalisierte Therapieentscheidungen zu fördern, mhm, zur Früherkennung, zur Prognose von Therapieerfolgen. Wir schauen aber auch, ja, was bringt es in der Ausbildung, was für neue ethische Probleme treten auf. Letztendlich aber auch, wie verändert es die therapeutische Beziehung? Ja? Also wenn KI sozusagen zum therapeutischen Dritten hinzukommt, ja, also wie geht man beispielsweise damit um? Dann, welche Möglichkeiten und Grenzen gibt es für verschiedene Psychotherapieverfahren? Ja, also für die Verhaltenstherapie lässt sich KI da leichter integrieren als in der Psychoanalyse beispielsweise. Und ein Hauptkernpunkt sind eben auch klinisch relevante Auswirkungen, die Patienten und Patientinnen entwickeln und mit denen die auch zunehmend häufiger in die Praxis kommen, die eben mit der Nutzung von Social Media oder eben auch KI zusammenhängen. Ja, also wir wissen, dass beispielsweise sehr hohe Prävalenzzahlen bestehen hinsichtlich des Suchtpotenzials von Social Media. Deswegen wird nicht umsonst diskutiert, das gerade bei jungen Menschen zu begrenzen, ne? Also gesetzlich zu begrenzen. Und wichtig ist auch, dass wir inzwischen wissen, dass Social Media Nutzung, intensive Social Media Nutzung zu Angst und Depression führt und nicht umgekehrt. Ja? Also wir wissen, dass die Mediennutzung psychische Störungen sozusagen hervorbringt und nicht Angst und Depression zuerst da war, ja, und dann sich sozusagen eine Sucht draufsetzt. Ja, also ich glaube, das sagt schon sehr viel. Und letztendlich stellen wir eben auch verschiedene Zukunftsszenarien vor. Ja, also wie ist denn das in Zukunft einzuschätzen? Inwiefern wird denn die Psychotherapie von KI in den nächsten Jahren unterstützt? Und da haben wir eben 4 Szenarien entworfen, von denen, die sehr wahrscheinlich sind, bis zu denen, die sehr unwahrscheinlich sind. Am Ende steht natürlich, die KI ersetzt den Therapeuten vollständig. Ja. Das glauben wir nicht. Aber wie gesagt, wir sehen auch, es ändert sich die Rolle von Psychotherapeuten, es ergeben sich neue Handlungskompetenzen für die Praxis. Naja, und wie wir als Therapeuten diesen Transformationsprozess auch geschult begleiten können, bildet eben auch einen wesentlichen Teil des Buches.
Das ist tatsächlich das, was ja auch viel in der Wirtschaft gerade erprobt wird, beziehungsweise erforscht wird, inwiefern sich die Rolle von Facharbeitskräften auch in Zukunft verändert. Ob die jetzt komplett von KI ersetzt werden, ist natürlich fraglich, aber wir sehen ja durchaus gewisse Einflüsse auf den Arbeitsmarkt, auf den Ausbildungsmarkt und eine ganze Menge neue Ansätze eben zur Ausbildung und zu Arbeitsprozessen. Wo Sie es gerade angesprochen haben, Sie haben ja auch schon ein Buch, glaube ich, über die Social-Media-Nutzung und Jugend geschrieben. Mhm. Ich glaube, das letzte Buch ging über Social Media. Wie würden Sie denn so die aktuelle Debatte eigentlich mal einordnen? Aus psychotherapeutischer Sicht, macht es Sinn, Social Media für Kinder und Jugendliche zu verbieten?
Das ist natürlich eine sehr schwierige und sehr komplexe Frage, aber ich denke, aufgrund der Befunde, die ich Ihnen jetzt eben geschildert habe, ja, dass wir wissen, was es für enorme negative Auswirkungen hat, ja, und sich nachgewiesener Maßen viele Eltern absolut überfordert fühlen, wäre ein gesetzliches Regulativ sicherlich auch eine Hilfe. Ja, eine Hilfe für die Eltern. Sie können sich darauf berufen. Ja, passt auf. Ja, es ist verboten. Und es ist auch ein gesellschaftliches Signal daran, dass die Auswirkungen sozusagen sehr, sehr massiv sind und dass sich hier was ändern muss. Ja, ob letztendlich das so durchgreifend ist, weil ich meine, Sie wissen, Kinder und Jugendliche, also die finden immer irgendwelche Nischen. Ja, auch um Begrenzungen zu umgehen. Dennoch halte ich es für sehr sinnvoll, ja, weil sich, wie gesagt, Schulen, Eltern überfordert fühlen und wir sogar aus der Vodafone-Studie wissen, dass Jugendliche sagen, wir leiden auch unter unserem Social-Media-Konsum, wir würden das gerne reduzieren, es ist aber zu schwierig, ja, weil wir eben wissen, dass Anwendungen so programmiert sind, dass sie mit Belohnungssystemen arbeiten, ja, und es deswegen wie ein Magnet ist, von dem sich aber so schwer ist zu lösen. Ja, insofern halte ich auch diese regulative, gesetzliche Ebene für einen Baustein in der gesamten Debatte.
Spannend. Ich finde, was da gern vergessen wird, sind Mobile Games, weil die tatsächlich so zu 90%, glaube ich, Glücksspiel imitieren. Also wirklich mit Roulette, mit irgendwie einarmigen Banditen und so, dass harmlose Kinderspiele dann tatsächlich schon direkt irgendwie mit solchen Punktesystemen arbeiten und ganz klar blinken. Muss ich mal an das, was man sonst vielleicht eher aus Casinos kennt. Da finde ich eine Regulierung durchaus auch irgendwie erstrebenswert. Also aus meiner Sicht deutlich schwieriger als Social Media.
Beides. Wir wissen, dass die Anwendungen mit dem höchsten Suchtpotenzial einerseits die Spiele sind. Ja, besonders Spiele, die eben mit dem Belohnungssystem arbeiten oder gewalthaltige Spiele und auf der anderen Seite eben Social Media. Wobei wir auch wissen, dass es hier geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Jungen sind vor allen Dingen gefährdet, abhängig von Spielen zu werden und Mädchen von Social Media, weil wir eben wissen, dass es da typischerweise mehr um Vergleichsprozesse geht und bei Jungs mehr um kompetitives Verhalten.
Ja, verstehe. Okay. Gibt es noch was, was Sie loswerden wollen zum Schluss? Haben wir was vergessen? Irgendwas, was Ihnen auf der Seele brennt, was wir vielleicht noch nicht so besprochen haben jetzt in der letzten halben Stunde?
Ich denke, wichtig ist, dass wir in jedem Berufsstand, ja, Sie haben das gerade angesprochen, ja, im HR-Bereich, aber eben jetzt hier auch in der Psychotherapie, in der Schule passiert es sowieso, wie soll damit umgegangen werden, dass die Hausaufgaben nur noch mit KI gemacht werden. Ja, und dasselbe ist jetzt eben auch, dass wir in der Psychotherapie, ich denke, uns eben auch aktiv mit KI beschäftigen müssen, weil es ist jetzt, geht nicht um die Frage, wird KI eingebunden, sondern Patientinnen und Patienten tun es sowieso. Ja, das heißt, es geht darum, auch den Prozess aktiv zu begleiten. Ich finde, wichtig ist heute auch, zu Beginn jeder Therapie steht eine Anamnese, ja, wo man die Biografie erhebt. Und wichtig ist, finde ich, heutzutage auch, dass sowas wie eine Medienanamnese stattfindet. Ja. Wie werden Medien, digitale Medien denn genutzt? Sind die funktional förderlich für die Genesung? Ja? Wird sich in Selbsthilfeforen ausgetauscht? Oder sind sie eben dysfunktional und erschweren die psychische Genesung? Und um das informiert zu beurteilen zu können, muss ich natürlich wissen, was meine Patientin oder mein Patient im Netz tut.
Sehr gut zu wissen. Vielen lieben Dank für die Einblicke, Frau Professorin Christiane Eichenberg.
Ja, gerne.
Ja, Leute, spannend, wo KI überall eingesetzt wird. Vor allem, dass die Psychotherapie einfach schon so lange mit KI experimentiert, finde ich verblüffend. Wusste ich nicht. Also wieder was gelernt. Ihr könnt auch im Nachhinein natürlich mit dieser Folge chatten. Dieses Mal aber ein bisschen anders als sonst. Denn ich habe den Bot zur Folge mal in Google gebaut. Das hat einfach den praktischen Hintergrund, dass OpenAI es mir nicht erlaubt hat, meinen Bot öffentlich zu stellen. Das heißt, OpenAI hat sich geweigert mit der Begründung, dass es hier medizinische Themen besprochen werden und das wollen sie nicht zulassen. Das heißt, der Bot bei OpenAI, der bleibt in meinen privaten Händen. Bei Google war das gar kein Problem. Ihr könnt also einfach dem Link in den Shownotes folgen und dann mal auf einer anderen Plattform mit der Folge chatten. Jetzt kann ich aber trotzdem mal meinen privaten Bot zu der Folge hier fragen. Liebe Kollegin, sag mal, warum ist denn das so? Warum kann ich denn hier bei OpenAI keinen Bot zu dem Thema bauen bzw. öffentlich stellen, bei Google aber schon?
OpenAI ist da einfach vorsichtiger, wenn es um medizinische Inhalte geht, um die Sicherheit der Nutzer zu wahren. Google hat offenbar weniger Einschränkungen. Am Ende geht es aber nicht um die Plattform, sondern um den verantwortungsvollen Umgang mit sensiblen Themen. Und ich stehe dir so oder so zur Verfügung, egal wo.
Ja, alles klar, danke, gut zu wissen. Also ihr habt die 1:1 Kopie der Kollegin jetzt auf Google. Das Problem ist, dass Google halt keinen Sprachoutput hat. Bedeutet, man kann sich nicht so schön mit seinen Bots unterhalten, wie ich es hier in den Outros des Podcasts immer mache. Von daher werde ich wohl zwangsläufig erstmal bei OpenAI bleiben. Aber ihr könnt, wie gesagt, gerne Feedback geben, wie das Gefühl bei Google ist, wenn ihr im Nachhinein mit der Folge chattet. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sprechen uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.